Memleket. Memleket. Willkommen zur letzten Folge dieser Staffel von Memleket. Wir bleiben beim Thema Erinnerungskultur. Das ist ein Thema, das uns ja über die bisherigen Folgen begleitet hat. Und bei mir am Tisch sitzen Edith Werfeli und Amir Ali. Jetzt.
Hallo.
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 Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Bei diesem Gespräch geht es auch wieder um Erinnerungskultur. Es geht auch um Praktiken der Erinnerung und auch um Methoden der Erinnerungsfindung. Also wie kommen wir zur Erinnerung, wenn wir zum Beispiel mit dem Thema Film unterwegs sind? Und da bin ich bei dir, Edith. Du bist Kulturanthropologin, du bist Filmemacherin, du machst auch Ausstellungen und du hast den Film Baby Blue realisiert, über den wir nachher noch intensiv sprechen werden. Jetzt, wenn ich dich frage, Edith, was bedeutet für dich Erinnerung?
Ja, Erinnerung ist
eine
sehr große Frage, finde ich. Aber was schön ist beim Erinnern, es ist eigentlich etwas gemeinsam zu erzählen. Ich finde, man tauscht sich gemeinsam aus, erinnert eben auch zusammen und das gibt für mich wie eine gewisse Verbundenheit, weil ich weiß auch, erinnerst du dich noch? Es gibt doch diese schöne Satzbeginnung und das ist für mich Erinnerung etwas ganz Persönliches auch und eben eine Stärkung von einem Wir-Gefühl.
Also Erinnerung ist etwas, das man teilt und das auch schön wird dann, wenn es geteilt wird.
Ja, ich glaube, das Teilen ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Natürlich hat jeder seine eigenen Erinnerungen, aber eben diese zu teilen und dann eben auch teilweise diese zu ergänzen mit, weißt du noch, und dann erzählt der wieder eine oder die wieder eine Anekdote und so gibt es dann plötzlich eine ganz bunte, große Geschichte, allenfalls, bestenfalls.
Ja, Amir, du bist mit Edith durch dieses Projekt Baby Blue verbunden. Ihr habt ein gemeinsames Dach für diesen Film gegründet, das Project Remember, über das wir nachher auch noch sprechen werden. Jetzt, du bist Journalist, du arbeitest bei SRF 4. Du hast an verschiedenen Positionen in der Schweizer Medienlandschaft schon gearbeitet. Vielleicht jetzt auch für dich als Journalist jetzt. Was heißt sich erinnern? Und kannst du vielleicht sagen, warum vielleicht Erinnerungsarbeit auch im Journalismus nicht unwichtig ist?
Also für mich persönlich als Mensch sind Erinnerungen das, was mir dabei hilft oder was die Art prägt, wie ich die Gegenwart wahrnehme und wie ich mir die Zukunft vorstelle. Also wie ich die Vergangenheit sehe und das, woran ich mich erinnern kann, das prägt ja meine Interpretation der Welt, die ich gerade erlebe und das, was ich erwarte von da, was auf mich zukommt. Und ich glaube, so geht es uns auch kollektiv, also als Gesellschaft, als Gemeinschaft definieren wir uns sehr stark darüber, über die Dinge, die wir gemeinsam in unseren Erinnerungsfundus überhaupt hineinlassen. Und deshalb ist das auch so wichtig, die Frage zu stellen, wer oder welche Themen, welche Personen, welche Menschen da überhaupt Zugang haben.
Also Erinnerung als ein kollektiver Prozess, der gewissermaßen auch das Fundament ist, würdest du das so formulieren, für das, was wir uns über die Zukunft vorstellen können?
Über die Gegenwart und über die Zukunft. Das, ich glaube, es ist ein fundamentaler Teil.
Da sind wir jetzt schon beim Thema auch, das euch ja beide beschäftigt. Und du hast es angesprochen, Amir, wer hat denn eigentlich Zugang zur Erinnerung und wer kann eigentlich diese Erinnerung öffentlich machen und wessen Erinnerung wird denn eigentlich erzählt? Jetzt eben dieses Projekt Remember oder wie sagt ihr, Project Remember, das will ja genau eben solche anderen und neue und vielleicht eben auch nicht so mainstreamige Erinnerungsräume erkunden. Wie ist denn dieses Projekt entstanden?
Also durch meine Arbeit eben auch als Kulturanthropologin habe ich schon für viele historische Museen gearbeitet und habe da auch Ausstellungen gemacht, beispielsweise über Aus- und Einwanderung. Und habe da mit ganz vielen Communities gesprochen, die eben eingewandert sind, und habe festgestellt, dass diese eigentlich sehr wenig vertreten sind in ihren Erinnerungen. Und auch die Gesellschaft, in der wir leben, die Schweiz ist eine Aufnahmegesellschaft, das heißt, es ist ja auch unsere Geschichte, was diese Leute erlebt haben in der Schweiz, wenn sie das erzählen. Und mir ist eben aufgefallen, in einem Museumskontext oder auch im Filmkontext wird diese Zeitzeuginnen, und die werden eigentlich zu wenig angehört oder publiziert, oder man muss sich ein Format schaffen, dass sie gehört werden und ihnen eine Plattform bieten. Und ich glaube, das ist so auch der Ursprungsgedanke von dann dem Film einerseits und eben auch von dieser Plattform, die wir bieten möchten mit Project Remember. Wir haben da lange überlegt, wie könnte man es benennen auch, und es heißt wirklich Project Remember, es ist nicht einfach ein Erinnern, sondern es ist wirklich wie ein Projekt, das Erinnern. Das muss man etablieren, und auch ich persönlich denke, in der Schweiz ist Erinnerungskultur noch nicht so stark etabliert. Da gibt es Potenzial nach oben, und das ist so von uns eine Überlegung und ein Beitrag mit diesem Project Remember, dass es da noch ganz viel gibt, was man eben zu hören bekommt, hoffentlich.
Das stimmt, ich sehe das auch so, was Edith sagt, dass Erinnerungskultur bei uns in der Schweiz nicht keinen hohen Stellenwert hat. Und es ist ja auch, auf eine Art ist das verständlich, weil wir haben historisch gesehen keine so großen Themen, die sich so drastisch aufdrücken, ja, wie zum Beispiel in Deutschland das der Fall ist.
Ja, da bin ich nicht ganz gleicher Meinung. Ich glaube, in Deutschland wird es sofort konnotiert mit Holocaust-Erinnerungskultur, was aber mittlerweile auch gar nicht mehr unbedingt stimmt. Also man sagt ja auch da, die Erinnerungskultur sollte eigentlich wieder einen neuen Blick bekommen und eben nicht nur auf den Holocaust hingewiesen werden. Spannend ist auch, dass es ja, ich habe bei der Übersetzung ins Englische lang nach dem richtigen Wort gesucht und habe auch da gemerkt, dass es beispielsweise in gewissen Ländern diese Kultur, eben diese Erinnerungskultur, gar nicht so stark etabliert ist. Und ich glaube, das ist ein Wollen und ein Möchte hinhören, und dann kann man das gut fühlen, weil es gibt sie, also, und es gibt auch Themen, die ganz von historischem Wert sind, die es anzuschauen gibt in der Schweiz und über die gesprochen werden muss.
Die gibt es auf jeden Fall, das wollte ich gar nicht sagen, dass es die nicht gibt. Sie sind einfach sehr viel leiser und vielleicht, sie drängen sich weniger auf. Also ich meine, all die Menschen, die in den letzten Jahrzehnten in die Schweiz eingewandert sind, es ist ja nicht so, dass die keine Erinnerungen haben. Sie haben Erinnerungen, sie haben
zum Teil drastische Erinnerungen. Ja.
Drastische Erinnerungen oder auch nicht drastische Erinnerungen. Sie haben Vergangenheiten und sie sind verhaftet an ganz vielen Orten auf dieser Welt. Und sie kommen mit diesen Erinnerungen und mit diesen Vergangenheiten und mit diesen Verhaftungen, mit diesen Bezügen, kommen sie hierher. Und es ist natürlich so, dass sie sich erinnern und dass sie diese Geschichten auch erzählen. Die Frage ist nur, wem sie sie erzählen und wem sie sie erzählen können.
Und ob es dafür Räume gibt, damit diese Erinnerungen überhaupt zur Geltung kommen. Aber da möchte ich jetzt doch noch einwerfen, dass die Erinnerungskultur in der Schweiz ja doch präsent ist, überall dort, wo es um Heimat geht, wo Helmbarten ausgestellt sind.
Sehr vergangenheitsverhaftet
in der Schweiz. Also es gibt eine Art Dominanz einfach einer ganz bestimmten Erinnerungskultur.
Richtig, das finde ich auch. Ja, und da ist eben die Frage, wem gibt man die Plattform und was hört man sich wo an? Das finde ich, ja, genau.
Jetzt seid ihr beide ja an unterschiedlichen Orten auch immer wieder unterwegs, beruflich, auch privat. Und mich nimmt natürlich Wunder, du warst jetzt gerade in Deutschland, hast den Film, über den wir noch sprechen werden, auch gezeigt. Wie beurteilt ihr das jetzt im Vergleich jetzt nicht nur zu Deutschland, sondern vielleicht auch zu anderen Ländern? Ist die Schweiz da wirklich auch hier in diesem Bereich wieder ein Stück weit hinten nach?
Also ich glaube eben in Deutschland, wie du schon gesagt hast, Amir, ist die Sensibilisierung sehr hoch, was Erinnerungskultur betrifft. Und da war es auch nicht so verwunderlich, dass jetzt eben genau die Universität in Freiburg und die Universität in Göttingen sich für diesen Film interessiert hat und auch für die Diskussion darüber interessiert hat. Also das Interesse, habe ich festgestellt, ist eigentlich von Deutschland her beinahe höher wie von hier in der Schweiz. Das ist ein Fakt. Ob jetzt die Schweiz im Allgemeinen dermaßen so hinten nach ist in diesem Thema, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da gibt es noch auch andere Länder, die da noch Aufholarbeit leisten können.
Das sehe ich auch so. Also wenn ich das vergleiche mit Ländern, in denen ich unterwegs war, ich schätze jetzt mal, die Schweiz ist wahrscheinlich relativ eine durchschnittliche Erinnerin.
In Sachen, ich sage jetzt mal, Migration, in Sachen Zuwanderung, in Sachen Diversität auch von Erinnerungsräumen.
Ja, mir gefällt hier Diversität von Erinnerungsräumen, weil ich finde, Erinnerungskultur ist nicht immer gleich Aus- oder Einwanderung, dieses Thema, sondern da gibt es auch ganz viele andere Themen, die da hineinpassen sollten.
Wenn ich jetzt mal so als Beispiel eine Einschätzung machen darf. Ich würde sagen, wir erleben jetzt gerade so ein bisschen die Zeit, wo die Menschen, die in den 40er, 50er, 60er Jahren aus Südeuropa eingewandert sind, die Italiener, die Spanier, die Portugiesen, die Geschichten dieser Menschen, die kommen jetzt langsam in der Mitte der Gesellschaft an. Man weiß heute und es wird öffentlich darüber geredet, über die Probleme, die diese Menschen als Saisonniers hatten, was für rechtliche Schwierigkeiten ihnen bereitet wurden von den Behörden, dass sie ihre Kinder nicht mitnehmen durften. Das weiß man heute. Darüber spricht man. Da gibt es Ausstellungen dazu in großen Häusern. Es ist Thema in den großen Medien. Das ist angekommen. Das braucht jetzt vielleicht noch mal ein paar Jahre, um sich richtig zu setzen. Und irgendwann wird es dann sogar Schulstoff. So. Aber alles, was danach passiert ist in Bezug auf Einwanderungsgesellschaft, da sind wir noch, da haben wir noch sehr viel Luft nach oben, würde ich sagen. Also alles, was, ich würde mal sagen, so vielleicht nach den 70er Jahren oder ab den 70er Jahren passiert ist, das müssen wir uns noch erschließen als Gemeinschaft.
Also dieser Schwarzenbach-Komplex, über den ja gesprochen wird heutzutage, also diese Erfahrung einer massiven Ausgrenzung, die diese Generation ja dann auch erlitten hat mit den Schwarzenbach-Initiativen, der sich ja dann aber wiederholt, auch immer wieder mit immer wieder neuen Initiativen. Dieser Schwarzenbach-Komplex, würdest du sagen, ist teilweise aufgearbeitet, muss aber für die nachfolgenden Generationen jetzt noch aufgearbeitet werden.
Weißt du, diese Schwarzenbach-Geschichte ist ja nur eine ganz extreme Ausstülpung von etwas, das einfach, ich würde mal sagen, dem allgemeinen Wesen der damaligen Schweizer Gesellschaft entsprochen hat. Also man sah halt diese Menschen, die gekommen sind, als, ich weiß nicht, als Bittsteller, als bedürftig, als Dienstleister im eigenen, da kommt die Putzfrau, da kommt der Straßenwischer. Und natürlich wiederholt sich das, es ist nicht weg. Die Politik von Schwarzenbach und alles, was damit vergleichbar ist, das war ja nicht etwas, was man aufarbeiten kann und dann passiert es nie wieder. Wir sehen heute, glaube ich, sehr ähnliche emotionale Reaktionen auf Menschen, die vor ein paar Jahren aus Syrien und aus dem Irak gekommen sind, gegenüber Afghanen. Wir sehen es hat auch gar nichts mit der Religion zu tun. Wir sehen es auch gegenüber Eritreern, das sind Christen. Wir sehen es gegenüber Menschen aus Westafrika, das sind auch häufig Christen. diese ablehnende Haltung, dieses Gefühl von wir sind hier und das, wir haben hier ein Daseinsrecht und alle, die reinkommen von außen, die müssen einen sehr guten Grund haben dafür. Entweder sie bringen uns was, was wir brauchen, oder sie sind so arm dran, da wo sie herkommen, und sie sind dort an Leib und Leben bedroht, wie es ja heißt, dann dürfen sie unter Umständen auch herkommen, aber alle anderen nicht. Mhm.
Und sie müssen dankbar sein, oder? Genau. Dankbarkeit ist ja gewissermaßen der Machtgestus dieser Mehrheitsgesellschaft gegenüber den Zugereisten, wenn man dem so sagen will.
Sorry. Ja, genau, wegen der Schwarzenbach-Initiative. Nur ganz kurz, ich finde das immer ein Beispiel, wo man eben die Erinnerungskultur ganz gut in den Vordergrund rücken kann, weil die Schwarzenbach-Initiative ist ein Fakt, der nie eingetroffen ist. Und da eignet sich eben das Erzählen darüber, und zwar die persönliche Erzählung von Zeitzeugen am besten, Leuten, die es eben zu dieser Zeit nicht betroffen hat, die einen Pass hatten, das näher zu bringen und dieses spürbar und realisierbar zu machen. Und da funktioniert, was du zu Beginn gefragt hast, gemeinsames Erinnern funktioniert in diesem Bereich, finde ich, fantastisch. Das ist ein Thema, das funktioniert. Weil eine Ausstellung darüber zu machen, beispielsweise, ist ganz schwierig, weil da habe ich keine Objekte, beispielsweise.
Aber wir sind uns einig, es braucht, damit diese anderen Erinnerungen überhaupt zur Sprache kommen, braucht es Räume, es braucht Interventionen, es braucht auch ein Projekt, eben ein Project, also man muss sich irgendetwas hineinbegeben. Jetzt, ihr habt euch mit dem Project Remember für das Medium Film entschieden, du bist Filmemacherin, Edith, jetzt, wie ist es zu diesem Film Baby Blue gekommen? Da spielt ja ein Baby-Strampelhöschen die Hauptrolle.
Mein Sohn hat diesen Strampelanzug getragen, während wir nach Schweiz geflüchtet sind. Alles anders ist weg, ist verbrennt, ist alles Asche geworden.
Wenn ich den Strampelanzug anschaue, dann sehe ich eigentlich den Krieg.
Ja, genau, der Name kommt, Baby Blue kommt eben von diesem Strampelanzug. Da steht Baby Blue auf dem Pullover. Und während dem Film ist das auch zu sehen. Und dieser Strampelanzug, der war eben in einer Ausstellung, die ich erarbeitet habe, mit der bosnischen Community zusammen, war der ausgestellt. Und ich habe lange, lange mit diesen Personen gesprochen. Es war sehr partizipativ. Was möchtet ihr zeigen in dieser Ausstellung? Was ist ein Objekt? Oder für eine Ausstellung bin ich im dreidimensionalen Raum. Ich brauche ein Objekt, sonst braucht es keine Ausstellung. Welches Objekt möchtet ihr ausstellen, was am besten eure Geschichte symbolisiert? Und nach langer, langer Zeit hat mir eben diese Hauptprotagonistin Čeho Šabanović gesagt, ja, sie hätte hier noch den Strampelanzug, welcher ihr Sohn auf der Flucht getragen hat. Und den hat sie jetzt 30 Jahre bei sich aufbewahrt, auf dem Kasten, immer im Schlafzimmer. Und als sie mir das natürlich erzählt hat, habe ich sofort gedacht, ja, das ist es, das ist die Geschichte, das berührt auch die Besucherinnen und Besucher, die ins Museum kommen, den kann ich ausstellen und dann eine ganz, ganz, ganz persönliche Geschichte von ihr erzählen. Und das hat auch in der Ausstellung auf ganz, ganz viel Rückmeldungen, positive Rückmeldungen geführt. Das hat was ausgelöst, auch bei den weiteren Communities, die nicht aus Bosnien kommen, aber eben auch andere, die gesagt haben, ja, sie haben auch so einen Strampelanzug, eigentlich, was dieser Weg, diese Flucht symbolisiert hat. Also ein ganz, ganz im Moment für viele vielleicht ein unwichtiges Objekt, haucht man aber die Geschichte ein, wird es zu einem ganz, ganz persönlichen, wichtigen Moment. Und das war so der Ursprung, dass ich gefunden habe, diese Geschichte muss weitergehen. Ich möchte diese Person porträtieren in einem Film.
Warum hängt sich Erinnerung so fest an Objekten?
Jetzt ist lustig, habe ich mich auch immer wieder gefragt. Warum Objekte? Ich glaube, dann wird es
Haarlocke, die einem als Kind abgeschnitten wurde. Und da hat Mutter ein Kuvert angeschrieben, der erste Haarschnitt. Ja. Und wir öffnen dieses Kuvert 40, 50, 60 Jahre später und es hat etwas zu tun mit einem.
Aber das ist ja, das spricht ja gerade das Beispiel, das du aufwirfst, spricht gerade für sich, weil du selbst bist ja, du bist gar nicht Teil dieser Erinnerung. Du erinnerst dich nicht daran, dass dir die Haare geschnitten wurden. Sehr wahrscheinlich.
Ich erinnere mich nicht an den Strampelanzug auch nicht, ja.
Du warst ja vielleicht eins oder eineinhalb oder du hast keine konkrete Erinnerung daran. Aber durch diesen Gegenstand, und da geht es dir genau wie jemand, der von außen an deine Geschichte herkommt, herankommt. Durch diesen Gegenstand kannst du einen Bezug herstellen und es zeigt etwas darüber, wie deine Mutter oder dein Vater damals mit dir umgegangen ist als Kind. Wie, welchen Stellenwert dieses Familienleben, diese Eltern-Kind-Beziehung eingenommen hat. Und das, es kann ein, also Objekte, Gegenstände können Bezüge herstellen zu Dingen, von denen du nicht physisch Teil warst.
Ja, eben, ich glaube auch, es macht so gegenständlich und es bringt so wie eine gewisse, sage ich jetzt mal, Wahrheit mit, weil da gibt's ja einen Gegenstand, also muss die Geschichte rundherum auch doch etwas haben. Genau, ja, ich glaube. Und dann, ich denke, was auch nicht zu vergessen ist, es ist halt haptisch. Es ist nochmals ein Sinn mehr, den du ansprechen kannst.
Also, Strampelanzug, blau, stand im Zentrum auch deine Recherchen und kannst du erzählen, wie du dann weitergegangen bist?
Ja, eben wie gesagt, ich habe für diese Ausstellung mit ganz vielen Communities zusammengearbeitet, aber die Bosnierinnen, die haben mir wirklich mit einer so großen Leidenschaft von Bosnien erzählt, dass ich gefunden habe, ich muss das sehen, ich muss das vor Ort sehen, eben diese Erzählungen, was sie mir über ihre Heimat erzählt haben, da muss ich jetzt hin. Und habe als Kulturanthropologin dann ein Reisestipendium bekommen und bin als erstes nach Sarajevo gereist. Und wenn ich jeweils nicht genau weiß, was in einer Stadt zu tun, wenn ich ankomme, dann gehe ich als erstes mal in die Museen und bin da in all diese Museen, die ich gefunden habe. Und das letzte war das Wartscheid-Hut-Museum, das eben partizipative Gegenstände ausstellt, und kam da rein und es war für mich wie völlig klar, okay, ich glaube, dieser Strampelanzug, der in der Schweiz ausgestellt wurde, der muss zurück nach Bosnien und es wäre perfekt, wenn er eben in dieses Museum kam oder kommt. So, genau. Das war so wie ein Impuls. Und da bin ich zurückgereist und habe Cechwa dann gefragt, ob sie mitmacht bei diesem Film, ob sie nochmals mit mir zusammenarbeitet. Und ich musste viel Überzeugungsarbeit leisten, weil das, finde ich, ganz viel Mut braucht, so eine persönliche Geschichte zu erzählen, einem breiten Publikum. Und alle kennen deine Familie, alle kennen deine Geschichte. Mittlerweile kennt man sie auch in ihrem Heimatort Zug. Mittlerweile kennt man sie auch in Sarajevo, weil der Film am Filmfestival lief. Also sie ist zur öffentlichen Person geworden, somit auch ihre Geschichte zur Öffentlichkeit. Und das finde ich einen mutigen Schritt und hat sehr viel, eben wie gesagt, Überzeugungsarbeit vorab gebraucht.
Ich finde, man hat das ganz stark gespürt an der Premiere des Films, der Uraufführung, als der Film das allererste Mal gezeigt wurde in Zug, da wo die Familie, wo Cechwa und ihre Familie leben seit 30 Jahren, seit ihrer Flucht aus Sarajevo.
Aus Bosnien.
Ja. Der Saal, die beiden Säle, er wurde in zwei Sälen gleichzeitig gezeigt. Die Säle waren voll auf den letzten Platz. Und die Menschen waren, also alle Menschen, die da waren, waren berührt. Die Menschen, die selber keine Migrationserfahrungen gemacht haben oder in der Familie haben, die waren berührt. Aber was mir wahnsinnig stark aufgefallen ist, ist, wie die zahlreichen Menschen, die natürlich aus dem erweiterten Kreis von Cechwas Umfeld, oder sonst da waren. Es waren ja auch im Vorfeld, wir haben ein bisschen Medienarbeit gemacht. Das heißt, es war schon, also es kamen auch noch andere Leute, die nicht direkt jetzt aus dem Umfeld stammen. Die Menschen mit Migrationsbezug waren unglaublich berührt, dass endlich einmal eine Geschichte von jemandem von ihnen erzählt wird und öffentlich gehört und gesehen wird. Ich meine, stell dir mal vor, frag dich mal, wie viele Schweizer Filme gab es in den letzten 30 Jahren, sagen wir, seit Cechua und ihre Familie hier leben. Wie viele Filme, Schweizer Filme gab es mit Alpöis oder Sennen oder Alpkäsern in der Hauptrolle? Und wie viele Filme gab es mit geflüchteten Menschen, mit eingewanderten Menschen in der Hauptrolle? Und dann frag dich mal, wir haben einen Anteil von eingewanderten Menschen von 30% ungefähr in unserer Gesellschaft. Und ich glaube nicht, dass wir 30% Alpöis in unserer Gesellschaft haben. Das Verhältnis stimmt einfach nicht. Und das wirkt sich natürlich auf die ganze Gesellschaft aus. Wir haben einen wahnsinnigen blinden Fleck da. Aber es wirkt sich auch auf die betroffenen Menschen aus, auf die Communities, weil die nehmen natürlich wahr, dass sie nicht wahrgenommen werden.
Dass sie nicht gesehen werden, ja.
Genau.
Ja, ja, also das ging mir an der Eröffnung, in Zug ging es mir auch so, dass es kamen nach dem Film ganz, ganz viele Leute zu mir persönlich und haben mich natürlich auch umarmt und geweint. Es haben viele Leute auch bei mir geweint. Und es war auch eine Knacknuss von diesem Film zu realisieren, dass er eben für die Aufnahmegesellschaft stimmt, dass ich die auch ansprechen möchte. Aber es war auch, dass es nicht nur eine Community betrifft, sondern stellvertretend ist für Menschen, die eben ihren Ort, wo sie ihre Familie hatten, verlassen haben. Und der Unterschied war aber gewaltig gegenüber in Sarajevo nach dem Film, der gezeigt wurde, war es ganz, ganz mäuschenstill. Also die Luft war so dünn und ich saß neben Cechva und wir waren beide so und hatten gedacht, oh, jetzt haben wir es getüpft oder eben nicht. Und dann plötzlich wie ein Wasserfall kam dann der Applaus, die Erleichterung für uns, aber auch die Erleichterung fürs Publikum. Und da habe ich bemerkt, das Thema ist Ihnen noch viel, viel näher und es wird eben auch nicht besprochen in Bosnien. Und nach dem Film kamen auch Leute zu mir, Bosnier, die vorher, vor der Filmpremiere ganz aufgestellt waren und mir erzählt haben, sie haben noch Verwandte da, Verwandte so, kamen zu mir und haben gesagt, jetzt verstehe ich meine Tochter, warum sie so hadert mit meiner Einwanderungsgeschichte und. Da kam dann nochmals ganz, ganz viel persönliche Rückmeldung und eben, wie gesagt, es kommen bei jedem Filmführung, die ich bis jetzt dabei war, kamen danach Tränen. Und das sagt schon viel aus.
Ja, natürlich.
Das ist ein Bedürfnis da, glaube ich.
Dass sowohl in der Schweiz wie auch in Sarajevo Tränen geweint werden, aber vielleicht nicht die gleichen Tränen und nicht aus den gleichen Gründen, zeigt, dass es irgendetwas Gemeinsames gibt, also so etwas wie einen gemeinsamen Erinnerungsraum, der geteilt wird, weil die Emotionen sind ja da, die Reaktionen sind ja da, aber mit unterschiedlichen Gewichtungen, also dass der gleiche Film an zwei verschiedenen Orten unterschiedliche Erinnerungsassoziationen auch auslöst. Wärst du da einverstanden?
Ja, ich denke, ja, das funktioniert tatsächlich, über diesen Film funktioniert das.
Und da sprichst du natürlich auch etwas an, was natürlich für diese ganze Migrationsgesellschaft, in der wir leben, ohnehin gilt, dass nämlich transnationale Erinnerungsräume vorhanden sind. Schweiz, Türkei, Schweiz, Bosnien, Schweiz, Kosovo, Schweiz, Algerien, Schweiz, wo auch immerhin, wo gewissermaßen Erinnerungsgeschichten und auch Assoziationen hin und her fliegen auf eine Art und Weise.
Genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, der Film ist eben, wie gesagt, eine sehr persönliche Geschichte. Das heißt, wir lernen auch die Familie von Tschechwa kennen. Und es ist somit auch eine Familiengeschichte. Und ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, dass es eben funktioniert. Und das ist für mich ein wichtiger Antrieb, dass ich eben Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ein Wort geben möchte und eine Plattform, weil das berührt uns. Das gibt irgendwie, da können wir uns etwas darunter vorstellen. Sind Sympathieträger auch. Das erzählt auch einen Teil von unserer Geschichte. Und das verbindet uns schlussendlich.
Ich möchte nochmal anschließen an diesen Erinnerungsräumen. Ich finde das ein sehr treffendes Wort. Und natürlich gibt es die. Mhm. Die Frage ist nur, wer ist in der Lage und willens, wem zuzuhören, im selben Erinnerungsraum. Nur weil wir an denselben Erinnerungen beteiligt sind, heißt das noch lange nicht, dass wir einander wahrnehmen. Das ist jetzt eine subjektive Einschätzung. Ich habe den Eindruck, dass wir immer noch in einer sehr stark segregierten Gesellschaft leben hier. Auch wenn eingewanderte Kosovo-Albaner zusammen mit schon immer dagewesenen Schweizerinnen in derselben Genossenschaftssiedlung leben, man teilt in den meisten Fällen nicht sehr viel mehr als das Treppenhaus. Und so ein Film kann dann ein Kondensationspunkt sein. An so einem Film oder an einer medial vermittelten Geschichte, die kann eine Brücke bilden, wo sich dann diese Erinnerung der verschiedenen Leute, die sonst nicht unbedingt in Berührung kommen, eben treffen. Und da passiert dann auch ganz viel.
Aber es bräuchte ja dann noch einen weiteren Schritt nebst der Gemeinsamkeit, die dann im Moment entsteht und die vielleicht auch noch ein Stück weit anhaltet. Es bräuchte ja dann auch, wie soll ich sagen, jetzt eine Policy, wenn ich dem so sagen darf, eine Art von Politik, sei es auf der Ebene des Bundesamtes für Kultur oder der Filmförderung oder auch von lokalen Kulturinstitutionen, daran weiterzuarbeiten und zu sagen, okay, jetzt ist mal ein erstes Zeichen gesetzt, jetzt haben wir diese Geschichte von diesem Strampelanzug und von dieser Familie und jetzt erzählt doch ihr Schweizer mal eure Migrationsgeschichte. Würdet ihr denn nicht auch der These zustimmen, dass im Moment eben gerade durch solche Projekte die Erinnerungskultur immer noch eine Art punktuelle Realisation ist, die aber von der Politik und von den Institutionen nicht weitergetragen wird?
Also da muss ich sagen, in Sarajevo, wo wir mit dem Varchetyuk-Museum zusammengearbeitet haben, da ist die Bereitschaft einer Zusammenarbeit sehr, sehr hoch gewesen. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben sofort uns geholfen, sie haben den Film unterstützt, wo sie können. Da war eine große, große Mitarbeit und Leidenschaft für dieses Projekt zu spüren. Und in den Museen, in den Institutionen in der Schweiz, ich wollte eigentlich die Premiere in einem historischen Museum machen, wo ich ursprünglich eben auch diese Ausstellung von Ein- und Auswanderung gemacht habe. Da war schon eher, das war komplizierter, ablehnender, ich glaube, die Museen sind noch nicht so weit hier in der Schweiz, dem sehr offen gegenüberzustehen. Ich glaube eben auch, ihre Programme sind, und ich rede jetzt da von ihren Veranstaltungsprogrammen, die sind teilweise noch, sehr einseitig und eben für das Publikum, für das Museumspublikum so, gut situierter Schweizer, glaube ich. Mhm. Also ich habe da große, große Unterschiede gespürt und dann, auch in der Produktion des Films. Also das war gar nicht einfach.
Die dann möglicherweise so einen Film, ich frage euch jetzt mal zurück, sich dann eben auch anschauen und finden, schön gibt es diesen Film, toll, dass die Menschen jetzt auch mal ihre Geschichte erzählen können und nachher gehen wir wieder zur Tagesordnung über.
Ich glaube, da hat die Protagonistin Tschechwa noch viel, viel mehr Rückmeldung bekommen wie jetzt ich. Mhm. Tschechwa hat mir dann schon erzählt, dass sie eben in Zug, wo sie wohnt, ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen hat und dass sie das Gefühl hat, dass sie besser verstanden wird jetzt mit ihrer Arbeit. Sie arbeitet noch beispielsweise in einem Kinderhort, dass sie bei ihrer Arbeit besser verstanden wird, dass viele zu ihr gekommen sind, jetzt weiß ich, was du durchgemacht hast, quasi. Also da glaube ich, das hat funktioniert so.
Ich habe den Eindruck, dass ganz allgemein das Bewusstsein ein bisschen angekommen ist in der Schweiz, dass man über diese Dinge reden muss, dass wir reden müssen, dass sie zu uns gehören. Es ist Arbeit und Arbeit muss irgendwie finanziert werden. Und das ist eine wichtige Frage. Wer bezahlt all diese bestehenden und hoffentlich in Zukunft noch entstehenden Projekte, weil nötig sind sie. Aber das muss irgendwie finanziert werden. Und das Geld ist da. Ich glaube auch, dass es mittlerweile Töpfe gibt, bei denen man genau für diese Art von Projekten, die sich mit der Migrationsgesellschaft auseinandersetzen, dass man die finanzieren kann. Die Frage ist natürlich, wer kann das? Es ist, glaube ich, auch nicht jetzt Alltag, dass jemand wie Edith sich für diese Zusammenhänge und diese Thematiken so stark interessiert, dass dann ein konkretes Projekt daraus wird, das dann auch zum Abschluss kommt.
Ja, also ich habe mir bei der Finanzierung wirklich die Zähne ausgebissen. Das war unglaublich schwierig, da GeldgeberInnen zu finden. Und irgendwie, ich glaube, da hinkt aber auch das Filmförderungssystem auch hinten nach, weil eben man fördert immer noch ja einen Dokumentarfilm, der ins Kino kommt und den man auswerten kann und. Dann wollte ich nicht einfach nur ein Migrationsthema machen, sondern eben auch etwas, was das gezeigt werden kann, auch allenfalls in Museen und. Und da fällt man dann ganz schnell durch alle Förderungsmaschen, habe ich festgestellt.
Mhm. Also und landet dann möglicherweise dann eben beim Integrationstopf und heißt dann irgendwie, gehen Sie doch zur Integrationsbehörde.
Ganz genau. Und ich finde, nein, es ist keine Integration. Integration ist etwas anderes. Wir sprechen hier von Inklusion und ich möchte, dass Sie diese Geschichte erzählen. Es geht auch um eine Geschichte, die erzählt werden soll und muss. Und es geht eben um Erinnern. Und da eben sind die guten Töpfe sind da noch nicht ganz so parat.
Ich habe immer mir gewünscht, dass ich bei meiner Familie wäre während dieser Kriegszeit. Ich habe so schlechte Gewissen gehabt, zum Beispiel während Belagerungszeit. Ich habe meinen Bruder immer gesucht in einem Traum. Und ich finde ihn nicht. Das war meine große Angst, dass ich ihn einfach nicht mehr treffe. Das ist jetzt ganz speziell. Der Strampelanzug ist das erste Mal wieder in Bosnien nach so vielen Jahren.
Da frage ich euch beide, wie geht es denn weiter mit Project Remember? Also das ist jetzt mal Baby Blue als ein erstes Projekt, aber wenn ich euch richtig verstehe, ist das nur so etwas wie ein Anfang?
Es ist ein Anfang. Wir sind im Moment dabei, neue Ideen zu suchen, zu finden, zu entwickeln. Wir überlegen uns, auf welche Art man diese Erinnerungen noch bearbeiten, sammeln, teilbar machen könnte. Und es ist Work in Progress.
Ja, genau, da stimme ich dir voll bei. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass ich jetzt nach Film wieder so eine Objektebene anstrebe und könnte mir vorstellen, dass eben durch den Film, dass man den gut in Museen zeigen kann und durch das aber danach Objekte, allenfalls gesammelt werden können, noch mehr Objekte, die dann allenfalls wieder in einer Ausstellung, in einer ganzen Ausstellung münden können, die wir dann zeigen können. Da hätten wir ganz viele solche Geschichten nochmals, so persönliche Geschichten von Čechva. Das würde ich eigentlich so ein, wie ein schönes Folgeprojekt jetzt finden von Baby Blue. Und natürlich, dass Baby Blue ganz, ganz vielen Orten noch gezeigt wird. Es freut mich, dass die Hochschulen sehr interessiert sind, eben die Universitäten oder auch die Hochschule Luzern, die bei der sozialen Arbeit beispielsweise jetzt auch diesen Film zeigen wird und mit den Studierenden fleißig am Diskutieren ist. Und das freut mich, dass es doch in den Bildungsinstitutionen beispielsweise dieses Thema und auch eben dieser Film jetzt funktioniert. Und da ist das Thema wirklich gut angekommen.
Also Baby Blue noch weiter in Verkehr bringen und den Menschen bringen, aber auch Objekte zusammentragen, vielleicht auch für als Grundstein für ein Museum der Migration, etwas, was ja in der Schweiz noch immer irgendwo in den Kulissen herum wabert und noch nicht irgendwie wirklich konkret geworden ist.
Ja, beispielsweise. Oder eben auch, dass man Sammlungen überdenkt, wie beispielsweise das Landesmuseum, das hat eine schöne Sammlung, aber wer hat denn der gesammelt und was? Und da, glaube ich, könnte ich jetzt schon ein bisschen aufpeppen mit noch Gegenständen, die da aus meiner Sicht fehlen.
Ich hoffe, dass es dann eher sowas heißt wie Haus der Vielfalt als Museum der Migration.
Finde ich auch schön. Aber
wenn es in die Richtung gehen würde, das wäre natürlich sehr schön.
Amir Ali, Edith Werfeli, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Danke dir.
Memleket.
Memleket ist eine Produktion von Podcast Lab und Institut Neue Schweiz, realisiert von Christoph Keller. Zu hören auf Spotify, auf iTunes, auf institutneueschweiz.ch und auf podcastlab.ch.